3D-Druck und CNC-Technik in der Hobbywerkstatt. Ist das sinnvoll? Was kann man damit machen? Wenn dich das interessiert, dann ist diese Folge hier genau das Richtige für dich. Mein Name ist Heiko und in diesem Podcast dreht sich alles um die Themen Möbelbau und das Holzwerken. Wenn du die letzten Jahre nicht vollkommen blind durch die Welt gegangen bist, hast du wahrscheinlich auch gesehen, dass CNC-Technik und 3D-Druck auch in der Hobbywerkstatt im Möbelbau immer mehr Einzug halten. Deswegen soll es in dieser Folge mal um diese beiden Techniken gehen. Wie schwierig ist eigentlich der Einstieg? Was kann man damit machen? Und ja, für wen könnte sich sowas lohnen? Wobei lohnen dann immer das falsche Wort ist. Es geht ja ums Hobby und da geht es ja nicht darum, dass man unterm Strich irgendwie Geld verdient, so wie im Handwerk. Deswegen möchte ich das Wort lohnen hier ein bisschen anders definieren, nämlich so, dass es am Ende Spaß macht, dass man schneller vorankommt, dass man bessere Ergebnisse bekommt. Alles das fällt mir für mich im Hobbybereich unter den Begriff sich lohnen. Ich fange mal mit dem einfachsten Thema an, wie ich finde, dem 3D-Druck. In den letzten Jahren ist 3D-Druck immer einfacher in der Anwendung geworden. Die Drucker sind immer besser geworden. Gleichzeitig sind die Preise gefallen, sodass 3D-Druck eigentlich in der breiten Masse angekommen. Und damit meine ich den sogenannten FDM-Druck, also Drucker, bei denen Kunststoff geschmolzen wird und Schicht für Schicht aufgetragen wird. Andere Druckverfahren sind etwas komplexer, ein bisschen schwieriger in der Handhabung. Darum soll es hier nicht gehen. Die sogenannten FDM-Drucker, ich werde jetzt einfach den Begriff 3D-Drucker weiter verwenden für die FDM-Drucker, die sind, wie gesagt, in der Anwendung viel, viel leichter geworden in den letzten Jahren. Die sind weniger fehleranfällig, es passieren weniger Fehldrucke, die Software ist besser geworden. Es gibt jede Menge Anleitungen im Internet und auch die Hersteller bemühen sich natürlich, dass das Ganze anwenderfreundlich ist. Und deswegen finden sich 3D-Drucker natürlich mittlerweile in vielen Hobbywerkstätten. Und auch wenn du Möbel baust oder sonst irgendwie mit Holz arbeitest, dann kann dir ein 3D-Drucker wirklich ganz, ganz hervorragende Dienste leisten. Ich nenne nur mal das Beispiel Schablonenbau. Mit einem 3D-Drucker kannst du dir sehr komplizierte Schablonen sehr einfach herstellen. Natürlich nur so groß, wie es dein Drucker erlaubt. Allerdings kann man da auch aus Einzelteilen größere Schablonen zusammenbauen. Das Material lässt sich gut verkleben, du kannst es verschrauben oder du kombinierst das Ganze mit Holz. Und so sind dann auch größere Schablonen möglich und wie gesagt vor allem schwierige Konturen lassen sich mit so einem 3D-Drucker ja ganz einfach herstellen. Über die Präzision brauchst du dir auch keine Gedanken zu machen, also auf den Zehntel Millimeter genau arbeitet so ein 3D-Drucker schon. Und das Material ist für die meisten Anwendungen auch stabil genug. Du kannst PLA verwenden, das ist so der gängigste Kunststoff, auch der günstigste und der am einfachsten zu druckende. Wenn es ein bisschen stabiler sein soll, kannst du PETG verwenden. Aber das ist für die meisten Anwendungen gar nicht notwendig. Und dann gibt es noch ganz andere Kunststoffe, zum Beispiel ABS, was dann richtig stabil ist. Aber wie gesagt, für die meisten Anwendungen reicht der einfache PLA-Kunststoff vollkommen aus. Den kannst du zum Beispiel auch aus Recyclingmaterial bekommen. Die Reste lassen sich ebenfalls gut recyceln. Von daher ist dieser Kunststoff nicht unbedingt umweltfreundlich, aber auch wenig bedenklich. Teilweise sogar lebensmittelecht. Da musst du genau schauen, was der Hersteller da angibt. Du kannst dir also sehr leicht beispielsweise eine Frässchablone für einen Beschlag drucken. Du kannst dir auch eigene Beschläge drucken. Beispielsweise kleine Halter, Klappenhalter, irgendwelche Bodenträger. Das kannst du dir alles selbst drucken. Auch Gelenke kannst du selbst drucken, da sich der Kunststoff ja auch verkleben lässt. Gehen auch Bauteile, die aus mehreren Einzelteilen bestehen. Der einzige Nachteil beim 3D-Druck gegenüber der herkömmlichen Fertigung, jetzt nochmal auf die Schablonen bezogen, ist der Faktor Zeit. Das Drucken einer Schablone kann schon mal einige Stunden dauern. Aber ich denke, das ist im Hobbybereich kein Riesenproblem. Du kannst den Drucker ja beispielsweise morgens starten, abends, wenn du in die Werkstatt gehst, ist dann deine Schablone fertig. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Ändern von 3D-Drucken nicht ohne Neudruck funktioniert. Denn in der Regel druckt man solche Körper hohl mit einer Stützstruktur, einer Waben- oder Gitterstruktur im Inneren, um Material zu sparen. Und deswegen kannst du nicht an beliebiger Stelle einfach mal eine Schraube eindrehen, ein Loch reinbohren oder gar etwas wegschneiden oder fräsen. Wenn du also beim Drucken oder beim Konstruieren einen Fehler gemacht hast, dann musst du das leider neu drucken. Und wo wir schon mal beim Konstruieren sind, es gibt zwei Möglichkeiten, mit 3D-Druckern zu arbeiten. Entweder lädst du dir von einem der vielen 3D-Druckportale fertige Modelle runter, oder aber du konstruierst selbst. Und konstruieren heißt hier in 3D konstruieren und dann im STL-Format ausgeben. Es gibt auch andere Ausgabeformate, aber STL ist das gebräuchlichste. Der Nachteil von STL ist, dass sich dieses Dateiformat nur in wenigen Programmen und auch nur begrenzt wieder bearbeiten lässt. Wenn du dir also irgendwo was runterlädst als STL-Datei, dann musst du das quasi genau so drucken, wie es derjenige hochgeladen hat. Änderungen sind schwierig. Du kannst skalieren, das geht in verschiedenen Richtungen, das kannst du über die Software machen. Aber jetzt wirklich eine Kontur anpassen, eine Abrundung oder eine Phase ändern, das wird dann schon etwas schwieriger. Was die Softwareausstattung angeht, da brauchst du zumindest den sogenannten Slicer, also ein Programm, das dein 3D-Modell in druckbare Daten umwandelt, in den sogenannten G-Code. Da gibt es verschiedene Programme. Manche Hersteller oder Druckerhersteller liefern passend zu ihren Druckern auch die Programme mit, aber generell kannst du mit nahezu jedem Slicer jeden Drucker verwenden und die Programme sind in der Regel auch für Windows, Mac und Linux erhältlich. In diesen Programmen gibt es ganz viele Parameter, die du einstellen kannst, aber es gibt meistens auch fertige Druckprofile, mit denen man schon ganz gut zurande kommt. Und wenn dir dann das Druckergebnis nicht ganz gefällt, dann kannst du mit den Parametern noch ein bisschen herumspielen und schauen, wie du das besser hinkriegst. Du musst die Parameter in der Regel auch ein bisschen auf das Filament anpassen. Das klingt erstmal alles wahnsinnig kompliziert, aber du kannst fast davon ausgehen, dass mit den Standardparametern der Druck schon mal so weit gelingt, dass er funktioniert und dann geht es ja eigentlich nur noch ums Verfeinern. Ich habe mit einem günstigen Drucker angefangen, da gab es in der Regel immer mal wieder Probleme beim Druck. Jetzt habe ich Drucker von der Firma Brusa, die haben eine eigene Software, da funktioniert das hervorragend, auch mit Filamenten von anderen Herstellern. Die kann ich nur empfehlen, gerne empfohlen werden auch Drucker von Bamboo. Auch die sollen sehr einstiegsfreundlich sein, dafür kosten sie dann ein bisschen mehr, aber man ärgert sich weniger. Und wenn du dich dafür entschieden hast, dir einen 3D-Drucker anzuschaffen, dann wirst du garantiert viele Möglichkeiten finden, den einzusetzen. Fang am besten mal mit einfachen Dingen an, beispielsweise Bankhaken. Du kennst das ja von Werkbänken mit runden Löchern. Da gibt's fertige Bankhaken, die steckt man dann in die Löcher rein, die sind meist relativ hoch. Da kannst du dir beispielsweise mal niedrigere drucken, die dann weniger überstehen. Das wäre ein schönes Einsteigerprojekt. Oder du druckst dir einfach mal ein Kästchen, wo du irgendeinen Kleinkram reinmachst. Vielleicht hast du auch irgendwelche Sortimentsboxen und da hast du zu wenige Kästen. Dann schau einfach mal bei den 3D-Druckportalen rein, zum Beispiel Thingiverse. Da findest du zu allen gängigen Sortimentssystemen, zum Beispiel Rako oder Festool, die passenden Boxen, die brauchst du dann nur noch auszudrucken. Du kannst also mit solchen einfachen Werkstatthelfern anfangen und dich dann weiter in das Thema einarbeiten. Du kannst mit einem 3D-Drucker auch Prototypen herstellen. Wenn du jetzt also komplexere Teile aus Holz anfertigen möchtest und willst erstmal sehen, funktioniert das überhaupt? Beispielsweise willst du irgendwas bauen, das beweglich ist, dann hast du vorher die Möglichkeit, das in 3D zu drucken. Gerne auch verkleinert in einem anderen Maßstab und dann kannst du diese Konstruktionen vorher ausprobieren, ohne aufwendig das Ganze im Holz zu machen, ohne Schablonenbau, ohne Vorrichtungsbau, einfach mal aus Kunststoff gedruckt und wenn dir dann Proportionen und Funktionen gefallen, dann kannst du dir Gedanken machen, wie du das später in Holz umsetzen willst. Es gibt also sehr viele Einsatzbereiche für 3D-Drucker im Möbelbau, beim Holzwerken. Ich habe zum Beispiel auch schon Lüftungsgitter gedruckt, passend zu dem Möbelstück, das ich baue. Beliebige Größe, beliebiges Gitterformat, das kannst du alles frei definieren. Und die sehen dann am Ende auch wirklich gut aus. Du kannst verschiedene Farben benutzen. Ich verwende für sowas gerne Anthrazit, das ist sehr unauffällig. Aber es geht natürlich auch mit jeder anderen Farbe. Auch Farben mit Metallic-Effekt bekommst du, zum Beispiel Bronze, Gold, Silber. Auch das ist alles mit 3D-Druckern möglich. Aber es bleibt natürlich immer noch Kunststoff. Ich habe Stand jetzt etwa vor anderthalb Jahren angefangen mit dem 3D-Druck. Erstmal mit einem günstigen Modell. Dann habe ich mir einen besseren 3D-Drucker gekauft. Mittlerweile habe ich 3 Stück, weil ich auch Teile im Onlineshop verkaufe. Und ich finde es immer wieder praktisch, einen 3D-Drucker zu haben, denn es geht vieles einfacher. Man hat mal schnell was gedruckt, was man ansonsten vielleicht irgendwo bestellen müsste. Auch das ist ja ein Faktor. Auch wenn so ein 3D-Druck schon mal ein paar Stunden läuft, geht das immer noch schneller als irgendein Plastikteil in einem Online-Shop zu bestellen, auf das man dann warten muss, das verpackt werden muss, das durch die Gegend geschickt wird. Also auch das ist ein Riesenvorteil von 3D-Druck. Ich habe mir schon so eine Art Beschlag gedruckt, eine kleine Zuhaltung für einen Kasten. Auch das ist schnell gemacht. Aber Haupteinsatzzweck sind eigentlich so kleine Werkstatthelfer. Es gibt auch ganz viele Druckvorlagen für Maschinenzubehör. Auch da kannst du mal in diesen Portalen schauen. Ich verlinke dir ein paar. Da gibt es für alle möglichen Maschinen, für alle möglichen Hersteller, für alle möglichen Zubehörteilen nochmal Zubehör und das kannst du dir dann drucken. Bei der Wahl des Kunststoffes für deine 3D-Drucke solltest du auch berücksichtigen, dass beispielsweise PLA nicht hitzebeständig ist. Ab 60 Grad wird das Material weich und es ist auch nicht UV-beständig, also für den Außeneinsatz sind solche Teile nicht geeignet. Da musst du dann auf geeignete Kunststoffe ausweichen. Aber generell ist PLA schon ein sehr gutes Material. Ich drucke etwa 90% meiner Sachen aus PLA. Für den Rest verwende ich dann PETG. Für ABS hatte ich bisher noch keine Anwendung. Also ich würde schon behaupten, dass 3D-Druck im Holzwerken mittlerweile wirklich angekommen ist. Und wenn du keinen 3D-Drucker selbst hast oder dir keinen kaufen möchtest, dann bin ich mir sicher, wenn du ein bisschen rumfragst, findest du irgendeinen im Bekanntenkreis, der einen 3D-Drucker hat, der dir da auch mal was drucken kann. Und das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile 3D-Druckteile auch in meinen Kursen verwende. Ich biete dann beispielsweise auch die 3D-Druckdaten zum Download an, teilweise auch die fertig gedruckten Teile für diejenigen, die nicht selbst drucken wollen. Und du wirst sehr schnell merken, dass das Thema 3D-Druck irgendwann ganz wie von selbst mit dem Thema Möbelbau wunderbar zusammenpasst. Du überlegst dir dann nicht mehr groß, kann ich so eine Schablone überhaupt bauen? Geht das überhaupt? Du druckst sie dir einfach. Und das ist wirklich eine tolle Ergänzung zu den herkömmlichen Techniken. Du wirst flexibler dadurch, du hast mehr Möglichkeiten und es dauert zwar eine gewisse Zeit lang, bis man da reinwächst, bis man sich eingearbeitet hat, aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Du solltest nur nicht den Fehler machen und den 3D-Druck als Hilfsmittel benutzen, um das zu machen, was du bisher auch gemacht hast. Du solltest schon überlegen, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Dann macht 3D-Druck im Möbelbau, in der Holzwerkstatt richtig viel Spaß und macht auch Sinn. Etwas schwieriger als das Thema 3D-Druck finde ich das Thema CNC-Technik im Hobbybereich. Nicht nur was die Einstiegskosten angeht, sondern auch den Platzbedarf. Wenn du dir eine sogenannte Portalfräse, also eine stationäre CNC-Maschine kaufst, muss die ja irgendwo stehen und die braucht halt Platz. Und vor allem in kleinen Werkstätten ist Platz natürlich ein Riesenthema. Das solltest du dir also vorher gut überlegen. Und auch das Thema Absaugung ist so eine Sache. Viele Maschinen brauchen eine große Absauganlage mit 100 mm Schlauchdurchmesser. Mit einem Werkstattsauger funktioniert das bei den meisten Maschinen nicht so gut. Also auch das musst du mit einkalkulieren, was den Platz angeht, falls du so eine Absaugung noch nicht hast. Und bei so einer stationären CNC-Maschine ist auch die Einarbeitung schwieriger, denn das ist schon eine ganz andere Sache, als mit einer Oberfräse zu arbeiten. Du musst dich an Vorschubgeschwindigkeiten herantasten, Drehzahl ist jetzt weniger das Thema. Du musst überlegen, welche Konturen lassen sich gut fräsen, dann musst du deine Maschine kennenlernen. Du musst die Software natürlich auch bedienen können, wobei hier nicht unbedingt Kenntnisse im 3D-Konstruieren notwendig sind, so wie das beim 3D-Drucken der Fall ist. Also hier kommst du in der Regel mit 2D aus, denn die Fräse macht in den meisten Fällen auch nur 2D, obwohl es auch Fräsen gibt, die wirklich in alle drei Richtungen gleichzeitig verfahren können. Aber auch das kannst du dann anhand einer 2D-Kontur der Maschine vermitteln. Du musst ja nur die Tiefenangaben entsprechend setzen. Was die Kosten angeht, gibt es im CNC-Bereich auch für den Hobbyanwender sehr große Unterschiede. Das geht mit Bausätzen für ein paar hundert Euro los. Da bist du natürlich auch, was die Größe angeht, was die Motorleistung der Spindel angeht, eher begrenzt. Das sind meist nur mehr oder weniger Graviermaschinen. Also da gehen leichte Arbeiten, leichte Fräsgänge, kannst mal dünnes Material fräsen oder dickeres Material in sehr vielen Zustellungen. Und dann kommen halt die nächstgrößeren, da geht es schon mit ein paar tausend Euro los, die du da investieren musst. Auch da gibt es Bausätze, wenn dich sowas interessiert, wenn dir das Spaß macht. Die Software ist jetzt kein Kostenfaktor, die ist oft dabei, da gibt es Open Source oder die kostet nur ein paar hundert Euro, wenn überhaupt. Was die Ausstattung angeht, da gibt es mittlerweile ganz, ganz viel. Das geht, wie gesagt, bei ganz einfachen, mehr oder weniger Graviermaschinen los, bis zu halb professionellen oder fast professionellen Maschinen mit Werkzeugwechsler, mit Vakuumspannsystem, mit richtig großen Spindeln etc. Also da jetzt einen Preis zu nennen, ist schwierig. Da musst du wirklich dich mal mit der Materie sehr genau auseinandersetzen und dir überlegen, was brauchst du da genau und dann auch wirklich überlegen, was geht in deiner Werkstatt überhaupt. Und ich denke, für die meisten Hobbyholzwerker und Hobbyholzwerkerinnen wird es so sein, dass der Einstieg in die CNC-Technik viel, viel schwieriger ist als der Einstieg in den 3D-Druck. Es gibt allerdings eine Lösung, die ich auch Einsteigern empfehlen würde, wenn so ein bisschen EDV-Affinität vorhanden ist. Und das wäre die Shaper Origin. Das ist eine handgeführte CNC-Maschine oder manche sagen auch eine Oberfräse mit Autopilot. Da habe ich auch schon ein paar Videos dazu gemacht und die hat mehrere Vorteile gegenüber einer Portalfräse. Vorteil Nummer 1 ist, dass sie wenig Platz braucht. Wenn du die Shaper Origin nicht benötigst, verschwindet die im Systemer, die stellst du ins Regal und dann war's das. Noch ein bisschen Zubehör dazu, dass du irgendwie in Schubladen verpackst. Also die braucht nicht viel mehr Platz als eine handelsübliche Oberfräse. Vorteil Nummer 2 ist, dass du damit beliebig große Werkstücke bearbeiten kannst, denn die wird ja über das Werkstück geführt und bei einer Portalfräse muss das Werkstück ja auf den Frästisch passen. Dann finde ich auch, ist die Einarbeitung in das System der Shaper Origin sehr, sehr einfach, wenn man ein paar grundlegende Kenntnisse, was Zeichenprogramme und generell was den PC angeht, hat. Du kannst in der Maschine schon ganz einfache Konturen erzeugen. Du kannst mit der dazugehörigen Shaper Software, die im Browser läuft, also systemunabhängig, schon einiges machen. Das ist eher ein Zeichenprogramm und du kannst im CAD komplexe Konturen zeichnen und dann importieren. Also da hast du sehr viele Möglichkeiten, die Konturen in die Maschine reinzubekommen. Mittlerweile geht das auch auf zwei Wegen. Also du kannst auch mit der Shaper Origin etwas an der Maschine erstellen und dann in die Shaper Software reinladen. Es würde jetzt zu weit führen, das zu probieren, hier alles zu erklären. Da gibt es von Shaper selbst ganz tolle Videos und wie gesagt, ich habe auch das ein oder andere schon dazu gemacht. Kostenmäßig ist es so, dass die Shaper Origin schon an eine kleine Portalfräse herankommt. Also je nachdem, wie viel Zubehör du dazu nehmen willst, was du da alles kaufst, können das auch schon mal 4.500 bis 5.000 Euro sein, die so eine Shaper Origin in Vollausstattung kostet. Dafür hast du dann aber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Einschränkungen. Die Shaper Origin hat gerade mal nur 700 Watt. Mit einem größeren Motor würde das ganze System, denke ich, nicht funktionieren, was die Mechanik und so angeht. Das wiederum bedeutet, dass du nicht so viel auf einmal zersparen kannst. Du musst also bei dem ein oder anderen Fräsgang einmal ein paar Durchgänge machen, nicht so viel auf einmal wegnehmen. Aber mit einer Frästiefe von maximal 45 mm und einem maximalen Fräsdurchmesser von 25 mm hast du dennoch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ein Nachteil, der bei der Shaper Origin immer wieder genannt wird, ist der, dass man ja während die Maschine arbeitet auch an der Maschine stehen muss. Das möchte ich an der Stelle mal etwas relativieren, denn auch wenn du eine stationäre CNC-Maschine hast, wirst du bei Einzelanfertigungen oder bei einem Programm, das du zum ersten Mal laufen lässt, auch neben der Maschine stehen bleiben. Denn du weißt ja nie, ob da nicht irgendwo ein Fehler ist, ob du irgendwo eingreifen musst. Und erst bei Serienfertigungen mit Programmen, wo du dir wirklich sicher bist, dass die super laufen, wirst du eine stationäre CNC-Maschine alleine unbeaufsichtigt laufen lassen. Also ich denke, im Hobbybereich ist dieser Punkt jetzt nicht wirklich so ausschlaggebend und ist auch, glaube ich, kein Riesennachteil bei der Shaper Origin. Die Handhabung ist wirklich sehr einfach. Ich hatte jetzt einen Werkstatttag. Also Werkstatttag bedeutet, dass Kursteilnehmer zu mir in die Werkstatt kommen können und wir machen so einen kleinen Workshop. Und da hatte ich jetzt einen Werkstatttag zum Thema Shaper Origin. Und ich muss sagen, auch ja, Leute, die nicht jetzt so EDV-affin sind, kamen mit der Shaper Origin auf Anhieb ganz gut zurecht. Nachteil ist allerdings, dass man sich mit dem dahinterliegenden System einfach mal beschäftigen muss. Und das wird vom Hersteller meiner Meinung nach nicht so richtig gut vermittelt. Da könnte der noch ein bisschen nachlegen. Denn hat man das System, das hinter dieser Shaper Origin steckt, mal verstanden, dann erschließen sich einem wirklich ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Das gilt natürlich genauso für stationäre CNC-Maschinen. Auch da musst du dich einfach mal ein bisschen mit beschäftigen. Das kann auch mal, ja, je nachdem wie viel Zeit man hat, über ein Jahr sein, bis man da wirklich den Dreh raus hat. Aber wenn der Groschen mal gefallen ist, dann fallen einem so viele Anwendungen ein und so viele Projekte, die man jetzt endlich mal umsetzen kann. Das ist wirklich Wahnsinn und das macht dann auch richtig Spaß und es werden Dinge möglich, die ohne diese Technologie vorher nur mit wahnsinnig viel Aufwand machbar gewesen wären. Und ja, wenn man mal ehrlich ist, sobald ich ein Projekt habe, wo ich wahnsinnig viel Aufwand in Schablonen und Vorrichtungsbau stecken muss, um das zu realisieren, dann überlege ich mir auch dreimal, ob ich das Projekt überhaupt angehe. Und diese Hürde, die wird durch die CNC-Technik und durch den 3D-Druck auf einmal viel, viel niedriger. Und das ist das, was ich dir am Ende dieser Folge auch mitgeben möchte. Sei aufgeschlossen gegenüber diesen Techniken. Schau dir einfach mal an, was andere Leute damit machen. Schau über den Tellerrand und überleg dir, wie könntest du sowohl 3D-Druck als auch CNC für deine Projekte nutzen? Und vor allem, was könntest du dann machen, was jetzt nicht möglich ist? Und das ist einfach der entscheidende Punkt. Wenn du mit der Einstellung an diese Technologien herangehst, dass du sagst, okay, was kann diese Maschine mir erleichtern, was ich jetzt schon mache, dann wird diese Technologie für dich keinen Vorteil bringen. Du musst dir wirklich überlegen, was geht damit, was bisher nicht geht. Eine weitere Technologie, die immer verbreiteter wird, ist Laser. Das heißt, du kannst mit einem Laser gravieren und dünne Materialien schneiden. Da muss ich aber zugeben, habe ich mich noch nicht so intensiv damit beschäftigt, weil ich noch keine Anwendung dafür sehe und mir auch der Platz so ein bisschen fehlt. Ich bin da aber aufgeschlossen, schaue mir immer wieder an, was mit diesen Geräten machbar ist. Und ich denke, wenn ich irgendwo einen Platz finde, wo ich sowas gut und sicher aufstellen kann, dann werde ich mir auch das mal anschauen. Einfach mal, um zu sehen, was kann man damit machen, was bisher noch nicht ging. Wobei man aber auch sagen muss, dass 3D-Druck und CNC in Kombination schon sehr viele Aufgaben erfüllen können, die ansonsten ein Laser macht und auch einige Vorteile haben gegenüber dem Laser, denn der Laser hinterlässt im Holz immer schwarze Spuren. Das macht weder der 3D-Druck noch die CNC-Maschine, es sei denn, der Fräser ist stumpf. Also alle Technologien haben schon ihre Vor- und Nachteile und du musst wirklich am Ende für dich entscheiden, welche dieser drei Technologien, die jetzt immer populärer werden, immer günstiger, immer einfacher in der Handhabung werden, für dich wirklich erstmal den meisten Vorteil bringt. Meine Empfehlung wäre eigentlich der 3D-Drucker, weil der erstmal wenig Platz braucht. Die Stellfläche ist vielleicht ja 50 x 50 cm. Der macht keinen Krach, das heißt, den kannst du auch in der Wohnung benutzen. Der macht auch keinen Dreck und die Einstiegskosten und die Einstiegshürden sind wesentlich niedriger als bei CNC und Laser. Und ich selbst bin wirklich sehr gespannt, was da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen wird an neuen Technologien oder Verbesserungen dieser drei Technologien und was uns das wirklich beim Holzwerken alles noch bringen wird, was da alles möglich sein wird, wo wir vielleicht jetzt noch überhaupt nicht dran denken. Also es bleibt spannend und das Hobby Holzwerken bleibt abwechslungsreich und bietet so viele Möglichkeiten. Egal, ob du jetzt Purist bist und nur mit Handwerkzeugen arbeitest oder solche neuen Technologien aufgeschlossen entgegentrittst, das ist vollkommen egal. Hauptsache, du hast Spaß bei deinem Hobby. Und das wünsche ich dir natürlich am Ende dieser Folge. Hab viel Spaß in deiner Werkstatt und einen schönen Tag.